Von der Leyen dunkle Impfgeheimnisse. Muss die Kommissionspräsidentin jetzt ihre Deals mit Pfizer offenlegen? Erschreckender Verdacht, lässt die Covid-Injektion das Gehirn schrumpfen? Und im Interview des Tages Cornelia Kirchweger über den Krieg der Atommächte Indien und Pakistan um Kaschmir. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss ihren SMS-Verkehr zu den Impfstoffverhandlungen mit Pfizer-Chef Albert Bourla offenlegen. Das entschied das Gericht der Europäischen Union heute Vormittag. Die Richter stellten fest, dass die Kommission, Zitat, keine plausible Erklärung vorgelegt habe, die gegen die Veröffentlichung spreche. Diese hatte stets behauptet, die Textnachrichten seien bereits gelöscht. Geklagt hatten Journalisten der New York Times, die zur EU-Impfstoffbeschaffung recherchiert hatten. Doch bis heute ist etwa unbekannt, welchen Preis von der Leyen und Pfizer für die mehreren Milliarden von der EU bestellten Dosen Covid-Impfstoff vereinbart hatten. Schätzungen liegen bei 20 Euro pro Dosis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten können den Europäischen Gerichtshof als höchste Instanz anrufen. Das Urteil gegen Ursula von der Leyen hat in Brüssel umgehend Reaktionen ausgelöst. Der Europaabgeordnete der FPÖ, Gerald Hauser, forderte gegenüber auf 1 den Rücktritt der Kommissionspräsidentin. Wörtlich sagte er, von der Leyen hat beim Impfstoffdeal geltendes EU-Recht gebrochen. Wer Transparenz predigt, sie aber im eigenen Haus mit Füßen tritt, ist als Kommissionspräsidentin untragbar. Von der Leyen äußerte sich bislang nicht zu dem Urteil. In einer Erklärung deutete die Kommission jedoch an, die geforderten Daten nicht veröffentlichen zu wollen. Sie wolle die Entscheidung prüfen und über das weitere Vorgehen befinden. Zu diesem Zweck werde die Kommission eine neue Entscheidung mit ausführlicherer Begründung erlassen. Zu den geheimen per SMS verhandelten Covid-Impfstoffverträgen sagte die EU-Abgeordnete der AfD, Christine Andersson, gegenüber auf 1.
Eine größere Verachtung gegenüber dem Souverän der Mitgliedstaaten, nämlich den europäischen Völkern, kann man gar nicht zum Ausdruck bringen, als ihnen nach wie vor die Kenntnis dieser Impfverträge vorzuenthalten. Das ist der eine Punkt. Die Verträge sind inzwischen geleakt, aber es sind in der Tat nicht die offiziellen Verträge, die eben Ursula von der Leyen nach wie vor sich weigert herauszugeben. Gilt übrigens auch für ihre SMS im Austausch mit CEO Bourla von Pfizer. Aber nochmal, diese Verachtung, die hier zum Ausdruck kommt, ist eigentlich durch nichts zu toppen. Der Steuerzahler hat das im Prinzip diesen ganzen mRNA-Impfstoff dreimal bezahlt. Einmal hat er die Forschung finanziert, dann die Herstellung, dann natürlich die Abnahme. So, und jetzt bleibt er auch noch auf den Schäden sitzen, die ja nun wirklich nicht mehr wegzudiskutieren sind. Es ist ein Skandal.
Die EU verteilte 650 Milliarden Euro an Corona-Hilfen. Doch bis heute ist unklar, wohin das Geld floss, wofür es genau verwendet wurde und ob es überhaupt einen Nutzen hatte. Das kritisiert der Europäische Rechnungshof in einem aktuellen Bericht. Für die Vergabe der Mittel genügte nämlich die bloße Ankündigung eines Projekts. Eine tatsächliche Umsetzung war nicht erforderlich. Die EU-Kommission erhob zudem keine Projektkosten. Somit bleibt offen, ob das Geld sinnvoll eingesetzt, verschwendet oder überhaupt benötigt wurde. Der eigentliche Zweck, die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Zeit, wurde jedenfalls verfehlt. Viele EU-Staaten befinden sich weiterhin im Abschwung. Im Vorjahr wurden sogar Fälle von Betrug und Missbrauch bekannt. In Italien und anderen Ländern gab es 22 Festnahmen. Die Fördergelder waren in Luxusimmobilien, Autos und Schmuck geflossen. Die Rechnung zahlt der Steuerzahler. Noch bis ins Jahr 2058, denn der Großteil der Mittel wurde über Schulden finanziert. Laut Rechnungshof könnten sich die Zinskosten bis 2026 sogar verdoppeln. Die Prüfer fordern nun, dass künftige Fördergelder an konkrete Ergebnisse geknüpft und transparent vergeben werden. Kritiker sprechen bereits vom teuersten EU-Experiment der Geschichte, bei dem niemand Verantwortung übernimmt, außer der Bürger. Eine neue Studie zeigt eine signifikante Verkleinerung des Gehirns, ausgelöst durch das Spike-Protein oder toxische Antikörper, so die beteiligten Forscher. Die beobachtete Hirnschrumpfung geht mit starker Müdigkeit, Schlaf- und Bewegungsstörungen sowie verändertem Schmerzempfinden einher. Die Autoren führen diese Symptome auf sogenanntes Long-Covid zurück, also auf Spätfolgen einer Infektion mit dem Virus. Einen möglichen Zusammenhang mit der Impfung ziehen sie jedoch nicht in Betracht. Nicht einmal der Impfstatus der Versuchsteilnehmer wurde erfasst. Die Studienergebnisse zeigen Verbindungsstörungen im Gehirn, die auf Eiweißablagerungen oder Entzündungen zurückgehen können. Solche Entzündungen im Gehirn hatte der Pathologe Professor Arne Burkhardt bei fast allen von ihm untersuchten Verstorbenen nach einer Covid-Injektion nachgewiesen. Auf eins hatte bereits vor Jahren vor der Gefährlichkeit dieser Präparate gewarnt, mit ein Grund, warum das System unseren Sender so massiv bekämpft. Unterstützen können Sie uns nach der Kündigung des bereits 9. Spendenkontos aktuell nur mehr mit Überweisung per Kreditkarte oder PayPal oder einem Einkauf im Auf1-Shop unter www.auf1.shop. Bitte unterstützen Sie uns gerade jetzt in dieser schweren Zeit, damit wir Sie noch weiter über die Gefahren der Genspritze informieren können. Der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz will sich offenbar nicht für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg einsetzen. Das machte der CDU-Politiker heute in seiner ersten Regierungserklärung deutlich. Wörtlich sagte Merz, wir sind eben auch nicht unbeteiligte Dritte oder neutrale Vermittler, sozusagen zwischen den Fronten. Zugleich behauptete er, Deutschland würde auch künftig keine Kriegspartei werden. In seiner Rede kündigte Merz außerdem an, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas ausbauen zu wollen. Die Minderheitsregierung in Thüringen plant, den Sicherheitsbehörden deutlich erweiterte Überwachungsbefugnisse zu gewähren. Das geht aus einem Referentenentwurf hervor, den SPD-Innenminister Georg Mayer vorgelegt hat. Vorgesehen ist unter anderem der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz im Polizeibereich. Laut Mayer könne KI beispielsweise dabei helfen, strafrechtlich relevantes Verhalten schneller zu erkennen, etwa durch die automatische Erfassung von Kennzeichen. Kritik kommt aus der Opposition. Dort wird befürchtet, dass die neuen Instrumente vor allem im sogenannten Kampf gegen Rechts zum Einsatz kommen könnten. Ringo Mühlmann, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, erinnerte gegenüber auf eins daran, dass sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz dem Innenministerium unterstehen. Angesichts des, Zitat, seit Jahren steigenden Eskalationspotenzials von Minister Mayer hält Mühlmann es für möglich, dass der Geheimdienst künftig auf polizeiliche Überwachungsdaten zugreifen könnte. Als Donald Trump am Dienstag in Saudi-Arabien landete, erwartete ihn der Kronprinz des Königreichs persönlich am Flughafen. Ein Empfang mit Symbolkraft, denn normalerweise werden Staatsgäste lediglich von einem Vertreter der Provinzregierung abgeholt und an den Hof der Haschimiten begleitet. Die Botschaft war klar. Saudi-Arabien erkennt die Führungsrolle der Vereinigten Staaten an. Ein Kommentar von Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Donald Trump und Saudi-Arabien, das war schon immer ein, sagen wir, besonderes Verhältnis. Noch gut in Erinnerung sind die Bilder von 2017, als der US-Präsident in Riad mit einem martialischen Säbeltanz empfangen wurde. Heute, 8 Jahre später, geht es um andere Waffen. Washington rüstet die bereits jetzt wichtigste arabische Militärmacht am Persischen Golf mit einer 3-stelligen Milliardensumme auf. Und die Reise des obersten Handelsvertreters der US-Waffenindustrie ist noch nicht zu Ende. Nach Saudi-Arabien steht Katar auf dem Programm, wo ebenfalls ein umfangreicher Waffendeal erwartet wird. Auch zwischen den USA und Vietnam, eigentlich ein Verbündeter Russlands, deutet sich ein größerer Rüstungsdeal an. Eine Reihe von US-Industrie-Tycoons, wie sich der Pressedienst der Regierung in Hanoi ausdrückte, gab sich dort gerade die Klinke in die Hand. Natürlich, bei Waffengeschäften, egal ob in Riad, Hanoi oder anderswo, geht es zunächst ums Geld, um sehr viel Geld, das nun nicht zu Rheinmetall oder nach Frankreich, sondern in die Vereinigten Staaten fließt. Doch gleichzeitig geht es um Macht und Unterordnung. Denn bei modernen, längst KI-unterstützten Waffensystemen entscheiden die Verkäufer auch über deren Einsatz. Das ist bei Taurus-Raketen so, für deren Verwendung im Ukraine-Krieg deutsche Spezialisten gebraucht werden. Und auch anderes Kriegsgerät hängt, sei es bei der Zielerfassung, Leistungsdaten oder weiteren Funktionen, von der Freigabe der Hersteller ab. Rüstungsdeals wie jetzt mit Saudi-Arabien sind daher nicht nur ein Geschäft für die Verkäufer aus Nordamerika, sie sind auch und vielleicht vor allem die Entscheidung der Käufer, ihre Kriegsführung den geopolitischen Strategien und Interessen Washingtons unterzuordnen und sich damit erpressbar zu machen. Etwa bei späteren Forderungen nach Handelsverträgen oder Rohstoffabkommen. Washington und Trump verfolgen dieses Ziel gezielt und strategisch kalkuliert, während sich Beobachter vom schrillen, polternden und scheinbar launenhaften Auftreten des US-Präsidenten ablenken lassen. Das bedeutet auch, wo die USA heute Waffendeals abschließen, da planen sie künftige Kriege. Im Falle Saudi-Arabiens ist das die absehbare Auseinandersetzung mit dem Iran. Trumps Reise nach Riad markiert damit auch das mögliche Ende der von Russland vermittelten Annäherung zwischen dem Königreich und der Islamischen Republik. Im Falle Vietnams ist es der wahrscheinliche und von Trump gewollte Showdown mit China. Denn die beiden asiatischen Länder sind historische Rivalen. Aktuell vor allem im Streit um die Gebiete im Südchinesischen Meer. In Teheran und Peking, aber auch in Moskau, wird man diese Botschaft verstehen und darauf reagieren.
Der Skandal um afghanische Staatsbürger, die ihre Einreise nach Deutschland per Gerichtsbeschluss erzwingen wollen, weitet sich aus. Nachdem bereits die Klage einer 14-köpfigen Großfamilie bekannt wurde, ist nun mindestens ein weiterer Fall bestätigt. Das räumte das Auswärtige Amt auf Anfrage von Auf 1 ein. In der schriftlichen Antwort heißt es wörtlich: Dem Auswärtigen Amt sind in diesem Zusammenhang zwei Fälle bekannt, die beim Verwaltungsgericht Berlin anhängig sind. Weitere Informationen verweigert das Ministerium auch nach erneuter Nachfrage. Damit bleibt offen, ob es sich neben dem bereits bekannten Verfahren um einen zusätzlichen oder sogar um zwei weitere Prozesse handelt. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger war zeitgleich mit dem Konflikt zwischen Indien und Pakistan zwei Wochen lang in Indien und hat die brisanten Auseinandersetzungen hautnah miterlebt. Auslöser für die Eskalation war die Ermordung von 26 Hindus, vorwiegend Inder, durch islamistische Terroristen am 22. April. Indien beschuldigte sie, ein Naheverhältnis zu Pakistan zu haben. Die indische Regierung stellte sofort klar, die Terroristennester auf dem Gebiet von Pakistan werden ausgelöscht. Die Angriffe im Rahmen der Operation Sindhor erfolgten exakt und gezielt und waren nicht gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Das Ganze eskalierte schließlich in einem Luftkrieg, wobei vorwiegend Drohnen und Artillerie eingesetzt wurden. Auf Vermittlung der US-Regierung unter Donald Trump kam schließlich ein Waffenstillstand zustande. Cornelia Kirchweger erzählt uns über die Hintergründe des Konflikts und wie sie und die Menschen in Indien die gefährliche Eskalation der beiden Atommächte miterlebt haben. Servus Cornelia, begrüße dich zurück bei uns im Studio. Wie schätzt du denn jetzt generell diesen aktuellen Stand ein zwischen diesen beiden Konfliktparteien?
Ja, es hat nach vier Tagen wirklichen Luftgefechten, heftigen Luftgefechten in diesen Grenzregionen, hat am Freitag, habe ich also in den indischen Medien gelesen, da war ich noch in Indien, die Alarmglocken bei den USA geläutet und vielleicht auch bei China, weil die Eskalationen sind immer weitergegangen, kein Land wollte nachgeben. Und es ging immer um Vergeltung und Pakistan hat gesagt, es wäre zu Unrecht beschuldigt, mit dieser Befreiungsfrontbewegung zu tun zu haben, die angeblich ein Arm des Lashkar-e-Taiba war. Auf jeden Fall hat es dann hektische Telefonate gegeben, Freitag auf Samstag, und angeblich haben Saudi-Arabien, China und USA eingewirkt auf beide Seiten. Es kam dann auch zu persönlichen Telefonaten mit den Leuten, die Militäroperationen geführt haben auf beiden Seiten, wo man um einen Waffenstillstand gerungen hat, der dann auch relativ rasch beschlossen wurde, wo beide Seiten dann den Sieg für sich beansprucht haben. Das ist klar, das ist die Propaganda. Aber er hält bis jetzt. Indien hat gesagt, die Operation Sindoor ist nur vorläufig abgebrochen. Es ist kein Ende in dem Moment, wo Pakistan Übergriffe macht, beziehungsweise wieder Terroraktivitäten beobachtet werden, wird die Operation Sindoor wieder gestartet.
Gerade im Kaschmir gibt es ja immer wieder Scharmützel zwischen diesen beiden Konfliktparteien. Gab es je, und beide Länder sind Atommächte, gab es je die Gefahr oder gibt es die Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung?
Das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich, die Nuklearkeule wird immer wieder verwendet, um Angst zu erzeugen, um die Welt in Aufruhr zu versetzen und um vielleicht auch Trump und Konsorten zu bewegen, hier einzugreifen. Die Pakistanis und auch die Inder haben in Seitensätzen immer wieder erwähnt, immerhin geht es hier um zwei Nuklearmächte. Wir haben die Arsenale dafür. Sie haben jetzt also nicht konkret gesagt, dass sie das einsetzen würden, aber es war immer wieder im Gespräch. Man muss ja daran denken, es gibt ja zwei Verträge zwischen Indien und Pakistan, wo einerseits der Wettlauf der nuklearen Rüstung beschränkt werden sollte und ein anderer Vertrag, in dem jeder Konflikt auf friedliche Art und Weise gelöst werden sollte. 1998 hat Indien den ersten Nukleartest gemacht, daraufhin folgte Pakistan, hat also auch dann einen Nukleartest gemacht. Und dann gab es einen Regierungsvertrag zwischen Indien und Pakistan zur Vermeidung eines nuklearen Konflikts. Und was ist noch passiert? Warum erfolgte dieser Angriff? 2019 hat sich eine Befreiungsfront gegründet, nachdem Modi Jammu und Kaschmir in die Unionsregierung einbezogen hat. Wie gesagt, nukleare Auseinandersetzung, also meiner Einschätzung nach wäre es nicht so weit gekommen, aber es hätte ja auch gereicht. Das war ja ein Drohnenkrieg und ich habe gelesen, da war ich schon kurz vorm Abflug von Delhi, dass es angeblich schon Drohnen über Neu-Delhi gesichtet worden sind. Das kann ich nur als Gerücht.
Und die Aktion, die das Ganze gestartet hat, ist ja vergleichsweise klein, aber trotzdem in ihrer Machart sehr skurril. Also eine Handvoll, rekapitulieren wir kurz die Ereignisse vom 22. April. Eine Handvoll Terroristen, ich glaube, es waren nicht mehr als 4 oder 5, ja. Die sind dort in diesem kaschmirischen Hinterland unterwegs gewesen, haben indische Wanderer gestoppt, haben sie geprüft, ob sie gewisse Suren aus dem Koran auswendig können. Wenn sie das nicht konnten, natürlich als Hindus natürlich nicht, sind sie auf der Stelle erschossen worden. Auch mit Sniper-Taktiken, also Scharfschützentaktiken, Heckenschützentaktiken, sind diese Wanderer getötet worden. Welche Motive stehen jetzt hinter diesem Terrorangriff, der ja in der Kleinstadt Pehelkem erfolgt ist, also die wirklich weit vom Schuss ist und die im indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir liegt?
Ja, es war ja eine Hochzeitsgesellschaft, die da oben war eigentlich. Und Indien hat sofort beschuldigt, Pakistan, dass es damit zu tun hat, weil diese Befreiungsfront ein Ableger der Lashkar-e-Taiba sein soll, eine islamistische Terrororganisation. Pakistan hat das bestritten. Der pakistanische Verteidigungsminister hat klargestellt, dass es diese Lashkar-e-Taiba gar nicht mehr gibt, diese Muttergesellschaft oder Muttergruppe in Pakistan. Und er hat noch was Interessantes ganz am Anfang gesagt. Er hat gesagt, Pakistan hat 30 Jahre lang die Drecksarbeit für den Westen, vor allem USA, Großbritannien und dem restlichen Westen, erledigt. Und die müssen jetzt die Rechnung dafür bezahlen. Das war nicht gut, dass sie da hier mitgemacht haben. Und,
also die indische Seite gesagt?
Nein, der pakistanische Verteidigungsminister.
Der selbst hat gesagt,
sie haben die Drecksarbeit für den Westen erledigt, wo er recht hat. Denn die Terroristen, die in Pakistan angesiedelt waren, waren eine Manövriermasse ständig für die USA, auch im Krieg Sowjetunion-Afghanistan. Da haben die Terroristen oder die pakistanische Seite mitgewirkt, beziehungsweise man hat Pakistan ja bis an die Zähne aufgerüstet seitens der USA und auch militärisch also ausgebildet, weil man nicht wollte, dass die frühere Sowjetunion zu viel Einfluss in Asien gewinnt über Afghanistan. Ja. Und also da muss man Pakistan insofern in Schutz nehmen, als es hier immer, natürlich haben die früheren Regierungschefs da mitgemacht, es war immer irgendwo ein Spielball der Großmächte um Einfluss in diesem Raum. Was jetzt genau dahinter steckt, das ist wahnsinnig kompliziert. Mein Verdacht ist, es gibt ja hier eine globale geostrategische Machtverschiebung durch den Regierungsantritt von US-Präsident Trump, der hier alle Paradigmen auf den Kopf stellt. Er verhandelt mit den Russen, er verhandelt mit China, er war jetzt gerade in Saudi-Arabien, hat einen riesigen Investitionsauftrag an Land gezogen. Er ist auch im Ukraine-Russland-Krieg bemüht, hier einen Frieden zu stiften. Und das gefällt den Globalisten nicht, die ja anstreben eine One-World-Regierung.
Du hast ja gesagt, dass er auch bei seiner Rede in Riad hat er ja einige Dogmen absolut zerbröselt.
Er hat davon gesprochen, wir brauchen, es muss wieder nationale, also souveräne Nationalstaaten geben. Und es kann also diese ganzen Globalisten-Paradigmen, die sind hinfällig, so wird das auch nicht weitergehen. Und da glaube ich, dass im Hintergrund, natürlich es gibt Geheimdienste aus den früheren Regierungen und es gibt eben diese globalistischen Gruppierungen, die das absolut nicht wollen. Und denen kommt diese geostrategische Machtverschiebung jetzt in die Quere. Und mir kommt das vor wie ein wildes Um-sich-Schlagen. Hier ein Konflikt, dort ein Konflikt. Ukraine, Russland ist ja auch im Grunde ein globalistisches Projekt, um Russland zu destabilisieren.
Also es wäre durchaus möglich, dass das von ganz anderer Stelle inszeniert worden ist, ja, um hier was hochbrennen
Warum?
Zu lassen.
Oder? Weil Indien ist den Globalisten sowieso ein Dorn im Auge. Es ist ein mächtiger Staat. Es ist ein mächtiger Staat innerhalb der BRICS-Gruppe. Und ich habe einen Hebel in Indien. Ich setze einfach an bei den Ethnien und bei den religiösen Brandherden. Und das hat man jetzt wieder getan. Modi musste ja reagieren. Die Inder, die Hindus haben erwartet von ihm, dass er hier einen Gegenschlag setzt, wenn hier 26 Menschen umgebracht werden. Und das hat er auch getan. Darum habe ich auch nie daran gedacht, dass es einen Nuklearkrieg geben wird. Er musste einfach etwas tun.
Ja, auch wie dieser, es gibt ja noch einige Hintergrundstories zu diesem Attentat, dass der erfolgt ist. Angeblich hat es ja von dieser pakistanischen Terrorgruppe ist es vollzogen worden und in diesen Bergen im Kaschmir wirklich weit weg vom Schuss. Und da hat es vorher, es gibt Gerüchte, dass es da sehr intensive Nachfrage gegeben hat nach Satellitenbildern dieser Region. Und zwar bei einer US-Firma, aber seitens eines pakistanischen Unternehmens, ja, der und eines Unternehmens, also einer Figur, die also auch nicht ganz astrein ist, mehr
es
oder weniger.
Ist, es gibt hier in Colorado sind die ganzen Geodatenfirmen angesiedelt, unter anderem Maxar. Maxar liefert an die Regierungen verschiedener Staaten in der ganzen Welt Satellitenaufklärungsbilder, und zwar Hochpräzisionsbilder, neben anderen Geodaten. Und dieses Maxar hatte als Partner ein pakistanisches Unternehmen, dass diese Satellitenaufnahmen auch früher immer wieder verwendet hat. Der Inhaber dieser Firma, ein US-Pakistani, war 21 für ein Jahr im Gefängnis, weil er verklagt wurde, illegal Hochleistungsrechner nach Pakistan verkauft zu haben und auch illegal Satellitenbilder weitergegeben zu haben. Und dieser Pakistani hat gute Beziehungen zu den Nuklearentwicklern in Pakistan und zu den Verteidigungskreisen. Und trotzdem hat diese Maxar-Firma, nachdem der Mann aus dem Gefängnis entlassen wurde, die Firma dieses Mannes als offiziell als Partner auf die Webseite gestellt. Und als Partner darf diese Firma die Daten abfragen, ohne jetzt vorher um Genehmigung ansuchen zu müssen. Interessanterweise wurde 2023 diese Maxar-Firma an einen sogenannten aufgekauft von einem Heuschreckeninvestor, der übrigens zurzeit gerade in Deutschland alles aufkauft, was nicht nied- und nagelfest ist.
Ist ja gut günstig.
Ja, und interessant ist noch etwas, diese Maxar hat ja an die Ukraine die Aufklärungsdaten geliefert, um sich zu informieren über die russischen Stellungen und so weiter. Mitte März hat Donald Trump den Ukrainern den Zugriff zu diesen Maxar-Daten untersagt. Das heißt, die Ukraine war dann im Blindflug unterwegs. Man könnte sagen, Trump hat indirekt den Russen geholfen, mehr Stellungen einzunehmen. Und die Ukraine ist also mehr oder weniger hilflos herumgeirrt ohne diese Daten.
Das vollständige Studiogespräch mit Cornelia Kirchweger finden Sie unter www.auf1.tv. Erfolg für den sächsischen Bürgerprotest. Nun wurde eine geplante Asylerstaufnahmeeinrichtung in Waldheim gekippt. Damit können die Bürger, die seit fast einem Jahr regelmäßig gegen die Pläne auf die Straße gehen, jetzt aufatmen. Übrigens handelt es sich bereits um das zweite Asylheim in Sachsen, das nach massivem Bürgerprotest tatsächlich gestoppt wurde. Bereits im September 2023 wurde der Bau einer ähnlichen Einrichtung nach Protesten von über 5000 Anwohnern in Berg-Gieshübel abgesagt. Beide Fälle zeigen also ganz klar, Widerstand wirkt, wenn nur genügend Menschen mutig ihre Anliegen ausdrücken. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.